in deine DAW reingetan, hochquantisiert, dass alles auf die 16. genau abgestimmt ist, auch wenn du es nicht so spielen kannst. Davon machst du dann 20, 30 Spuren und dann pumpst es auf eine CD. Einen wunderschönen guten Abend zur dritten Folge des Eternity Metal Talks. Vertreten heute von dem Keyboarder von Zorngod, dem Dan.
Guten Abend.
Du darfst Hallo sagen.
Ja, ich habe doch guten Abend gesagt, hat man das nicht gehört?
Nein.
Guten Abend. Guten Abend.
Geht ja schon wieder gut los.
Ja, das funktioniert super. Los, ja. Der guten Caro, die wir jetzt gerade schon gehört haben.
Hallo.
Und dem Studio frustrierten Maurice, also meiner Wenigkeit.
Oh,
wie geht's euch? Alles klar bei euch?
Ja.
Ja, soweit. Langer Tag, alles gut. Ja.
Sehr schön. Dieses Mal können wir sogar anfangen mit Kommentaren zu unserem Podcast. Die gab es nämlich wirklich. Fangen wir mal an in chronologischer Reihenfolge. Und zwar hat die Lara zum ersten Podcast geschrieben. Schöner Podcast, war ganz interessant zu hören. Audioqualität war in Ordnung. Die Länge von einer Stunde fand ich auch passend. Nur hier ein paar Vorschläge. Links zu im Gespräch erwähnten Dingen wie Bands oder Blogs etc. Timecodes, wie zum Beispiel bei, na hier nennt sie einen alternativen Podcast. Beim Album oder Anspieltipps der Woche vielleicht kurz etwas anspielen, zum Beispiel wenn einer von euch sagt, im vierten Song kommen am Ende so Sachen wie, dass diese dann halt angespielt werden und das Intro und das Outro sind etwas zu laut gepegelt im Podcast. So. Erstmal vielen Dank für das Feedback. Der Kai hat dann auch schon richtig erwähnt, dass es natürlich immer problematisch ist, Soundschnipsel oder generell Bands in einem Podcast zu spielen. Was ja eigentlich auch der Grund ist, warum wir hier einen Metal-Talk haben und keinen Metal-Podcast. Da spielt leider die GEMA nicht immer mit. Beziehungsweise, wenn wir halt etwas anspielen würden, müssten wir natürlich auch sofort einen GEMA-Beitrag bezahlen. Und genau das wollen wir ja nicht. Beziehungsweise, wir wollen ja eigentlich auch wirklich über die Bands reden und hier nichts vorspielen. Ansonsten sind natürlich viele gute Tipps dabei. Das mit den Timecodes, das wird später noch diskutiert auch auf der Homepage. Es geht sich mehr darum, dass halt im Veröffentlichungsartikel selbst dann sozusagen schon ein Vorschlag ist oder eine Liste von wann, wo etwas passiert. Im MP4 ist es sowieso schon vorhanden, da könnt ihr auch schon zwischen den Kapiteln hin und her springen. Das mit dem Intro-Pegeln, das kriegen wir sicherlich natürlich auch noch hin. Auch mit den Links zu dem Gespräch erwähnten Bands. Schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Wir können es natürlich versuchen, aber wenn jetzt man so schaut, wie es in den letzten zwei Folgen gelaufen ist, da ist schon eine Menge Name-Dropping bei gewesen. Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, sämtliche erwähnten Bands hierzu dann auch mit einem Link zu erwähnen im Artikel. Aber ich denke natürlich, wenn wir jetzt längerfristig über eine Band reden oder so, dann lässt sich das sicherlich machen, oder?
Ja, und ansonsten ist ja deine bevorzugte Suchmaschine dein Freund. Also ich denke, wenn es gerade beim Metal-Band-Namen muss man auch manchmal buchstabieren. Und dann ist natürlich jeder auch gerne eingeladen, halt eben auf Google oder Bing oder was er auch immer nutzt oder Yahoo halt eben einfach mal zu gucken. Oder auf Facebook. Viele der Bands haben ja auch auf den Social-Plattformen mittlerweile ja auch halt eben Seiten und so. Und ich denke, da kommt man schon ganz gut über die Runden mit. So, denke ich mal.
Genau. Und wie gesagt, also für Bands, wo wir uns jetzt länger drüber unterhalten oder die jetzt sehr bedeutend für ein Thema der Woche oder ähnliches sind, da können wir das dann sicherlich auch machen. Kommen wir zum nächsten Feedback, zur Folge 2. Und zwar schreibt da der Mike, auch auf der Eternity-Seite, Autsch, da gab es aber Probleme mit der Technik.
Ja, unter anderem.
Manche Sätze gehen leider im Echo unter, was echt schade ist. Ansonsten guter Podcast, gutes Konzept. Bin gespannt, wie sich das in den nächsten Folgen so entwickelt. Erstmal danke für das positive Feedback, dass es anscheinend trotz der Tonprobleme immer noch die erste Folge eine Menge rausgerissen hat. Ja, wir hatten letzte Folge massive Tonprobleme. Wir versuchen es auch jetzt peu à peu besser zu machen. Also ich spreche jetzt in ein SM57 mittlerweile, also sollte das Brummen weg sein. Aber wie wir gerade festgestellt haben, habe ich leider ein Kabel aus dem Proberaum mitgenommen, was einen Wackler hat. Also müssen wir da mal schauen, ob ich jetzt wirklich den Arm die ganze Zeit so stillhalten kann. Aber ich hoffe, das funktioniert mal. Insgesamt gesagt, ja, wir sind technisch vielleicht nicht ganz auf der hochqualitativen Ebene. Aber das Ganze ist für uns auch jetzt immer noch ein Experiment und wir wollen natürlich erstmal schauen, wie es weiterläuft und dann kann sich sicherlich dann auch mit der Zeit, denke ich, wird das dann auch qualitativ, wird da noch einiges passieren etc. Seht es halt auch genauso wie wir als Experiment und wir wollen halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt und dann wird das schon, denke ich mal.
Public Beta sagt man in der Softwareentwicklung, ne?
Wenn wir schon in einer Beta sind, dann... Also das wäre jetzt ja dann die Beta-Folge, wenn die erste die Tech-Preview wäre. Und dann hat man,
oh, jetzt wirst du aber...
Ja, jetzt geht's los. Dann hat man eine kaputte Alpha.
Genau. Und dann jetzt ist eigentlich schon die erste Beta und die reift beim Kunden oder so.
Genau. Ja. So, und jetzt hatte der Sebastian ein wunderbares Timing, denn er hat uns vor einer halben Stunde per E-Mail an metaltalk@eternitymagazin.de sein Feedback geschrieben. Und da er sich relativ viel Mühe gemacht hat, dachte ich mir, ich lese das jetzt auch einfach mal so vor. Und wir können das dann ja Satz für Satz durchgehen, weil er doch auch sehr viele Punkte anspricht. Hallo Jungs und Mädchen, hier ist ja gar nichts los, aber das liegt vielleicht an der knappen Bekanntheit. Wie dem auch sei, ihr schreit nach Reviews, ihr habt sie. In mancher Analysestrategie will man sicherlich auch die Beweggründe hören. Ich lasse mal alle Hüllen fallen. Ich habe bei iTunes lange nach einem deutschen Podcast mit wenig oder keinem Gedudel und mehr Meinung gesucht. Ich bin also durch den Doodle-Podcast auf euch aufmerksam geworden und habe mir einen Ast abgefreut. Also dürft ihr euch bei eurem Kollegen für die Werbung bedanken. Vielen lieben Dank an Kai. So, nun gehen wir hier ein paar Sachen durch. Technik. Ich habe beide Teile hintereinander gehört und bin schockiert von dem technischen Abstieg. Die Sendung stand zwar unter dem Stern des Black Metals, aber das heißt nicht, dass man seinen Podcast so kaputt veröffentlichen muss.
Geil.
Sehr gut.
Man kann sicherlich listig einige Filter drüber laufen lassen, aber das schien ja nicht der Fall gewesen zu sein. Ihr könnt das besser, das habt ihr in Teil 1 bewiesen und das kriegt ihr hoffentlich auch wieder hin. Klingt glatt so, als würdet ihr Skype benutzen. Richtig!
Ja!
Beziehungsweise, es stimmt so nicht so ganz. Also wir versuchen schon, die Audiospuren, also vielleicht für die Hörer als kleine technische Nebenerwähnung, wir versuchen schon, die Audiospuren separat aufzunehmen und danach abzumischen, aber es war in der letzten Folge ein absolutes Chaos und wir hoffen, dass es erstmal nicht so schlimm wieder passieren wird.
Ja, und ich glaube, das lag auch in meiner Aufnahme, denn ihr habt dort ja alle dann schöne Hamsterstimmen gehabt. Also dementsprechend, Entschuldigung. Kam von mir, glaube ich, am meisten.
Ja, das wird schon besser alles jetzt. So, dann kommt von ihm auch der Vorschlag, dass wir lieber auf Teamspeak wechseln sollten. Da hatte ich jetzt gerade nachgeschaut, da gibt es sogar auch Mac- und Linux-Clients für.
Mhm.
Kann man sich sicherlich mal anschauen. Aber also in der Hinsicht, vielen lieben Dank für den Tipp. Machen wir aber Zeit weiter mit seinem Feedback. Zum Inhalt. Warum nehmt ihr direkt an Punkt 2 so ein heißes Thema? Weiß jemand von euch noch, was das der zweite Punkt war letzte Woche?
Boah, müsste ich jetzt mal im Skript schauen, weiß ich nicht. Nee.
Okay, so viel dazu. Ihr wolltet provozieren, oder? Warum wurden Bands angerissen? Warum nicht einfach mehrere Teile raushauen? Tja, also ich denke prinzipiell, warum werden so viele Bands angerissen? Das haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Das ist, glaube ich, einfach das Name-Dropping, was sich halt in der Diskussion ergibt.
Ja, man erzählt dann halt. Ne? Also ich weiß es auch, ich schaue jetzt mal gerade nach. Ich glaube, haben wir uns über New Black unterhalten, über Black Metal?
Ich glaube, es ging schon da über Dimmu Borgir mit dem letzten Album. Kann das sein, was
ja,
die gemacht haben?
So. Wir haben gerade, also ich schaue jetzt mal gerade nach, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, aber was er sagt, ist ja natürlich richtig. Aber das ist halt, wenn du so in der Diskussion drin bist, dann hast du die Referenz und die Referenz, weil du dein Argument irgendwie halt eben begründen willst. Und wir wollen natürlich auch irgendwo als kompetent dastehen. Also ich will es, ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich denke, euch geht es ähnlich. Dass wenn du natürlich dann Sachen ansprichst über eine Band, du natürlich dann sehr schnell auch auf andere Platten oder andere Bands kommst und so. Also das ist jetzt gar kein, also ich denke von uns allen jetzt nicht irgendwie jetzt so Mega-Name-Dropping oder so gepose, dass man jetzt zeigen will, was man alles kennt und weiß, sondern ich denke, es geht ganz gut halt eben einher mit diesem Wunsch, dass wir halt eben auch Links und sowas anbieten. Ich kann das schon verstehen, weil natürlich die Themen dann teilweise auch gerade, wenn es um Platten, und das ist ja nun auch, Platten sind auch Kunst in sich, da kommt sie natürlich sehr schnell halt eben auch in so Details rein. Und ja, von daher. Aber komplexe Themen finde ich grundsätzlich gut. Also ich denke, dass das Thema Metal und auch für das, für was Bands teilweise stehen, ist komplex und ist auch diskussionswürdig. Und ich denke, das passt in so einen Metal-Talk halt eben sehr gut rein.
Genau. So, des Weiteren schreibt er, ihr habt Newcomer wie Frigoris angesprochen, warum wird hier nicht tiefer eingestiegen? Warum nur ein kleines finde ich geil und damit hat sich's? Hier war ich extrem enttäuscht, habe ich mehr erwartet. Ja, es fällt auch wieder ins gleiche Thema, würde ich sagen, rein. Also Georg hat jetzt gesagt, dass er halt die Jungs von Frigoris halt kennengelernt hat und hat es halt als Anekdote erzählt. Ich weiß halt auch nicht, also wir haben natürlich jetzt immer das Album der Woche, aber ansonsten weiß ich auch nicht, wie viele Bands man dann in einem Podcast schaffen würde. Also wäre es.
Das stimmt, und teilweise ist es natürlich auch eine Frage, wie weit man überhaupt über die jeweiligen Bands, gerade wenn sie neu und auch noch sehr jung sind, halt eben auch Informationen kriegt, ne, um das zu vertiefen. Wenn du halt eben über Gorgoroth oder so dich dann halt auslässt, dann ist es natürlich entsprechend einfacher, weil wir mit denen schon seit ein paar Jahren leben müssen. Und insofern hast du da natürlich auch eine ganze Menge Informationen am Start. Das ist bei neueren Bands halt eben nicht unbedingt so. Und, aber der Punkt ist mal aufgenommen, denke ich. Ich halte das für einen validen Punkt zu sagen, ja, finde ich geil. Ist vielleicht wirklich ein bisschen wenig.
Das, ist richtig. Wir könnten vielleicht versuchen, dann zumindest noch etwas über den Stil oder Ähnliches zu erzählen.
Richtig.
Warum nehmt ihr außerdem ein Thema, zu dem nur Caro etwas beitragen kann? Zumindest schien es mir so. Das kann man jetzt als Kompliment für Caro werten oder als Beleidigung an den Rest der Runde?
Ja.
Nehmen wir es als Kompliment für Caro.
Nein, ich würde aber sagen einfach, ich denke, das ist einfach, wir nehmen halt Themen, die wir gerade Lust drauf haben, die auch wir für relevant halten, und da ist es halt mal so, jemand kann mal mehr, mal weniger, so wie es mir mal halt auch dann mit anderen Bands ging. Ich meine, zum Beispiel, ich wusste nicht, wer Symphony X ist. Also dementsprechend, ich denke, das hält sich die Waage. Und insofern.
Genau. Und jeder hat ja
auch andere Themen.
Genau. Und jeder hat ja auch seine Nische im Cast. Und wir versuchen ja auch sozusagen die breite Masse auch jetzt zu repräsentieren und nicht zu sehr jetzt hier eine Runde aus 5 Black Metalern oder Ähnliches zu haben. Und da kann es natürlich ergeben, wenn man halt jetzt genau in so ein spezifisches Thema reinkommt, dass halt zum Beispiel bei mir jetzt auch dann nicht so die tiefe Bewanderung da ist.
Ich finde bei so einem Talk, und ich fand das super interessant, was Caro erzählt hat beim letzten Mal. Also es ist nicht immer jetzt auch so ein direkter Austausch oder Meinung gegen Meinung, sondern ich höre mir dann auch wirklich ganz gern halt einfach mal was an und lerne was. Weil ich denke, das ist halt auch ganz cool, wenn jetzt jemand halt zu einem Thema besonders viel zu sagen hat, weil er die Band besonders schätzt oder sich mit deren Werk sehr gut auskennt, dann ist das auch absolut okay, wenn der dann halt oder die dann halt mal 5 Minuten redet. Ich finde das super. Also von daher, ja, es gibt mit Sicherheit immer wieder mal so Themen, wo einer von uns mehr zu sagen hat als der oder die andere, aber das halte ich für absolut okay. Und wie gesagt, ich denke, es ist dann auch für jeden und für jede Zuhörerin und Zuhörer halt auch dann mal interessant, halt eben da von diesem Wissen dann auch zu profitieren. Finde ich gut. Also hätte ich nichts gegen.
Ganz genau. Letzter Kritikpunkt. Lokale Konzerttipps sind ja gut und schön, aber ich bin nicht aus Berlin, komme aus NRW, so wie Frigoris, die ich ja von Anfang an kenne. So.
Okay.
Und würde mir auch einen solchen Fanservice wünschen. Da sag ich jetzt erstmal zu, das Eternity selbst ist ja nun mal ein Berliner Underground-Magazin, was ja dann in der Hinsicht gewachsen ist. Und dementsprechend ist es halt nun mal darin begründet, dass wir halt jetzt lokale Berlin-Tipps gehabt haben. Wenn jetzt jemand einen Vorschlag hat für ein Konzert oder ein Event oder ähnliches, bei uns im Forum auf Eternity Magazin, da...
Oder einfach eine Mail an news at Eternity Magazin, weil das ist halt der nächste Punkt. Wir kriegen ja immer mal Konzerthinweise, aber die kommen vorwiegend eben auch aus Berlin.
Genau.
Und wenn was für Oberbayern dabei ist, kümmere ich mich gerne drum, weil ich sitze hier in München und nicht in Berlin. Von daher.
Und ich sitze in Leipzig, also.
Also haben wir doch eine schöne Bandbreite.
Aber wir werden uns bemühen.
Genau. Der Podcast war für mich eine 2 von 6. Bitte besser machen. Vorschlag für die nächste Runde, warum man alles gruppieren muss. Schönes Thema zum Streiten. Traut euch.
Finde ich gut.
Da werde ich nochmal, ja, das ist natürlich das gute Schubladendenken. Da könnte man aus dem eigenen Nähkästchen wahrscheinlich erzählen. Werden wir uns auf jeden Fall notieren, das Feedback. So, macht weiter, Arschbacken zusammen und durch. Das ist kein Beinbruch und wahre Metalheads stecken auch mal was ein. Bin gespannt auf Teil 3, der hoffentlich bald erscheint. Ich habe ihm schon geschrieben, dass er ein sehr gutes Timing hatte, dass er wirklich eine halbe Stunde vorm Cast das Feedback schickt. Von daher hoffen wir, dass wir die Folge genauso schnell veröffentlichen können und er dementsprechend dann gleich in der dritten Folge das Feedback dann auch erhalten hat. So, jetzt haben wir aber auch schon lange, lange Zeit jetzt über das Feedback geredet. Wir freuen uns natürlich trotzdem, aber ich denke, in den nächsten Runden werden wir es vielleicht ein bisschen kürzer halten. Wenn ihr weiteres Feedback habt, einfach eine Mail schicken an metaltalk@eternitymagazin.de und wie ihr merkt, wir nehmen uns das wirklich zu Herzen oder versuchen es zumindest. So, wollen wir jetzt zu Aktuellem auf dem Eternity kommen. Und zwar seit der letzten Folge gab es natürlich wieder einiges, was passiert ist. Zunächst einmal, Caro hat ja schon das Interview mit Ice erwähnt. Das ist jetzt online. Hast du noch irgendwas zu dem Interview zu erwähnen, Caro?
Nö, einfach lesen und ich kann nur sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich finde es auch sehr interessant.
Ganz genau, kann ich nur bestätigen. An CD-Reviews gab es mal wieder einiges, die wir jetzt nur namentlich kurz erwähnen wollen. Und zwar hat sich der Martin von Dehumanized das Album Controlled Elite angehört, wo es sich um Amideth handelt. Sehr klassisch in der Sparte, aber dennoch wohl sehr unterhaltsam. Da könnt ihr euch gerne das Review dazu anhören. Des Weiteren hat er sich... Oh mein Gott. Wir waren eben noch bei dem Bandnamen und der Schreibweise.
Farrokh Chisholm?
Genau.
Ja, weil mit denen hatte ich auch meine Probleme. Ich habe es geübt vorhin.
Ah, Trickser. So, also die hat er sich auch angetan, war eher wenig begeistert und hat auch erwähnt, dass eine schwache Produktion bei einem schwachen Album wohl auch eher nicht so dienlich ist. Die Band bezeichnet sich selbst als Mischung aus Death und Black Metal. Wer sich da ein bisschen mehr informieren möchte, kann sicherlich das Review lesen.
Also ich muss da reingrätschen, weil ich habe mir das Review auch durchgelesen und ich fand es auch nachvollziehbar und ich kann es auch nur empfehlen, geht auf eternitymagazin.de und lest euch das Review durch. Ich hatte ein bisschen anderen Eindruck. Also ich habe nicht alles hören können, so wie jetzt bei der Rezensent. Ich habe jetzt aber auch auf Facebook in ein paar Songs reingehört und mich hat es stark an Nuclear Death erinnert, falls noch jemand die kennt. Das war eine auch Death-Metal-Band so aus den 90ern mit einer Frau am Gesang, der Lori Bravo, die ziemlich fies geschautet hat. Und die ganze Produktion war ganz ähnlich wie Farrokh Chisholm oder wie sie sich auch immer aussprechen. Ich fand es eigentlich sehr reizvoll. Es ist Rumpelsound, es ist auch wirklich also weit weg vom Kommerz oder so, was nicht immer halt eben das eine bedingt, nicht immer das andere. Aber ich fand es reizvoll, ich fand es sehr, wie soll man sagen, authentisch. Also ich muss sagen, ich hätte Ihnen einen Punkt mehr gegeben. Ich müsste jetzt mal schauen auf der Website, was für eine Punktzahl vergeben worden ist. Aber so negativ habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Aber es ist... Wie gesagt, hört mal rein. Ist eine sehr spannende Band, wie ich finde. Und ich mag halt eben so experimentellere Sachen ganz gern. So. Wie gesagt, ich hätte einen Punkt mehr gegeben, weil mir hat es ganz gut gefallen. Ich fand es ganz cool.
Gut. Der Georg hat sich um eine Melodic Death Metal Band gekümmert. Mit dem Feedback, dass es ein sehr gutes Album ist, aber leider die Produktion nicht ganz so gut war. Hierbei handelt es sich um Fragments of Unbecoming mit dem Album The Art of Coming Apart. Mhm. Ja, ansonsten hat sich die gute Katja um Dawn of Winter bemüht mit dem Album The Skull of a Sorcerer und war hin und weg von der deutschen Doom Metal Band.
Ich schließe mich dem an.
Und
geil.
Vor allen Dingen mit dem Hinweis auch, wem das Album auch gefällt und wer es haben möchte, sollte sich ranhalten, denn es gibt nur 500 Exemplare dieses Albums. Also lest euch das Review, belasst euch davon begeistern und versucht euch möglichst schnell noch eine Version zu angeln.
Hammerplatte. Hammer. Echt Hammer. Hat mir unglaublich gut gefallen. Bin ich bei Caro.
Martin hat sich dann noch von Zombified das Album Carnage, Slaughter and Death angehört, mit der Quintessenz, dass es ein sehr schwedisches Album ist, wo allerdings dann immer noch ein bisschen mehr Gas gegeben wird als im klassischen Schweden-Death. Und zu guter Letzt mal wieder der Martin von Clock Paradox, Egotheism. Hierbei handelt es sich um Progressive Death Metal aus Finnland, welche er als musikalisch sehr gut, abwechslungsreich und frisch bezeichnet. Ich habe jetzt selbst nur auf das YouTube-Video reingehört, was dort verlinkt ist, auch im Artikel selbst, und muss sagen, das klingt wirklich sehr interessant. Also da werde ich mir dann demnächst die Scheibe dann doch nochmal zu gut zu Herzen nehmen, sobald ich dann jetzt mit meinen aktuellen Reviews durch bin. Das klang wirklich sehr verheißungsvoll. Und ansonsten haben wir noch eine Teamvorstellung. Wir haben jetzt schon seit 3 Folgen, glaube ich, einen Großteil der Reviews, die von Martin gehabt. Und wer sich ein Bild von Martin machen möchte, wie er aussieht, was er gerne hört, wo seine Präferenzen liegen etc., wir haben jetzt auch einen Artikel zu ihm selbst dort. Und dann machen wir weiter. Nachdem wir letztes Mal eine Verlosung hatten, machen wir dieses Mal gleich weiter mit der nächsten Verlosung. Caro, möchtest du was dazu erzählen?
Ja, das K17 hat, glaube ich, am 20.12. so in der Drehe Six Feet Under zu Gast. Und wer dorthin möchte, kann sich bei uns melden. Und zwar mit dem Stichwort Six Feet Under an verlosung@eternitymagazin.de. Und es gibt einmal 2 Freikarten zu gewinnen. Lohnt sich.
War, ja, genau. Gut, super. Jetzt ist mein Riesenmonolog auch fast vorbei. Kommen wir zu Klatsch und Tratsch. Was haben wir denn da dieses Mal? Ich glaube, die Caro hatte dieses Mal eine Idee.
Ich hatte diesmal eine Idee. Ach ja, genau, wir fangen an mit Godseed. Und zwar, die haben jetzt schon, glaube ich, doch schon seit einem Monat ein neues Album draußen, und zwar I Begin. Und ich fand das schockierend, weil ich habe plötzlich gelesen, dass die ein neues Album haben, aber vorneweg nie gehört, dass die im Studio sind, dass die irgendwas in der Richtung machen. Und deswegen, ich habe dann eigentlich mal die Frage gestellt, hat das irgendjemand mitbekommen, dass die das veröffentlicht haben?
Ich definitiv nicht, muss ich gestehen. Überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt nicht der allergrößte Gorgoroth-Stalker bin, den es so gibt. Ich habe in die Godseed vorhin reingehört. Wie gesagt, ich habe das auch nur gelesen, immer so am Rand, weil ich mich immer auch so um so Bands kümmere, was machen sie danach oder machen sie was mit anderen Leuten oder so. Und jetzt im direkten Vergleich zu Gorgoroth, also ich finde es sehr, wie soll man sagen, sehr glatt produziert, sehr professionell und sehr, also mir fehlt so ein bisschen die Magie von Gorgoroth. Das liegt vielleicht auch natürlich an der Band Gorgoroth selber, die natürlich durch ihre Geschichte und durch ihr halt eben auch Leute wie Gahl oder sowas natürlich einfach ja, so sind, wie sie halt sind und so rüberkommen. Und ich fand die Platte selber musikalisch eigentlich schon sehr, also mir ist sie überproduziert ein bisschen. Das ist alles sehr pompös und ja, ist nicht mein Ding.
Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich habe auch mal reingehört. Es hat mich schon an alte Gorgoroth-Sachen erinnert. Zum Beispiel der 2. Song, glaube ich, irgendwie das From Past hat mich dann doch ein bisschen auch an so Carving the Giant erinnert. Aber es war für mich eigentlich auch so, wie du es gesagt hast, ein bisschen überproduziert und es fehlt irgendwas. Also man kann nicht sagen, es ist schlecht, aber man kann auch nicht sagen, ja, das ist super.
Man sagt ja immer diese Plattitüde, der Funke springt nicht über. Also genau. Es ist, ja, es ist so. Ja.
Ja, so kann man es sagen.
Ja, genau. Um es in ein Wort zu packen. Also mich hat's. Es liegt vielleicht auch daran, dass man manchmal dann auch so halt eben das Gefühl hat, dass natürlich jetzt solche Bands, wir hatten das Thema, glaube ich, beim allerersten Metal Talk gehabt, dass sich natürlich Musiker und sowas auch weiterentwickeln wollen und irgendwann willst du natürlich auch vielleicht so ein Sugurat dessen, was du vorher bei deiner vorherigen Band gemacht hast, einfach in eine neue Band übernehmen und was ganz Neues machen oder das noch verfeinern oder so. Den Eindruck hatte ich schon, also mir ging es mit dir, vieles erinnert so ein bisschen an Gorgoroth und dann ist aber vieles, wo man jetzt sagen könnte, das ist so ein bisschen kommerzieller, ein bisschen catchier, würde man vielleicht sagen, dass sie jetzt versuchen, halt eben einfach so den nächsten Schritt zu machen. Das finde ich aller Ehren wert und eigentlich auch Fans, die finden mit Sicherheit ihre Fans. Für mich ist es halt, immer so eine Gratwanderung als so eine Band, wo bin ich halt eben authentisch und ziehe mein Ding durch und wo habe ich irgendwann mal den Eindruck, ich will irgendwie bei Rock am Ring spät am Abend spielen. Ja, und so hatte ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass Gottsied jetzt schon halt wollen, auch mit dem das Artwork und wie sie so rüberkommen und auch der Name und so, dass sie da, denke ich, jetzt schon halt eben die Intention haben, einfach jetzt als Band auch da eine neue Qualität zu erreichen.
Aber kommen wir doch dann mal zurück zu der eigentlichen Frage, und zwar, wenn du so ein Thema hast oder es so aufziehen möchtest, dass du das dementsprechende Feedback hast und die Aufmerksamkeit der Presse, dann würdest du dich doch auch schon davor darum kümmern, dass permanent du in der Presse bist. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass man wahrscheinlich vielleicht den Ansatz wählt, ich meine, jetzt gerade mit Gorgorov in aller Munde gewesen, wahrscheinlich auch viele Leute sich das Maul zerrissen, dass man vielleicht jetzt eher dann den Ansatz gefahren ist, halten wir mal die Füße vielleicht ein bisschen still und lassen die Musik für uns sprechen.
Ja, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, Word of Mouth versus Marketing. Entschuldigung. Ich habe den Eindruck, dass bei vielen Labels und viele schrauben, glaube ich, gerade so ein bisschen das Marketing und ihre Budgets halt runter, weil sich einfach jetzt in 2012 mit Platten eben einfach nicht mehr das Geld machen lässt wie vor 20 Jahren. Und ich denke halt, dass eine Band wie Gorgoroth natürlich durch, wie gesagt, ihre Historie und die Geschichte und so einfach sehr viel Dynamik bekommen oder wie man im Marketing sagt, Momentum bekommen haben. Ohne Anzeigen, ohne groß, einfach Word of Mouth, einfach die Leute sind hingegangen, weil sie eben Gorgoroth sind. Und wenn uns jetzt eine Band wie Gottsied einfach entgeht, weil dafür keine riesigen Anzeigenkampagnen oder sowas gestartet werden, dann ist das eine. Aber ich denke, das ist das... Der Punkt ist wirklich der, dass du natürlich, und das ist manchmal so die Gratwanderung für solche Bands, wenn sie ihren alten Namen aufgeben, ja, wie jetzt zum Beispiel Gorgoroth, dass sie letztendlich natürlich dann eigentlich von vorne anfangen und sich die Fans neu erspielen müssen und auch einen neuen Namen erspielen müssen. Und entsprechend, denke ich, ist es symptomatisch, dass es halt eben Caro oder auch mir und auch dir, Maurice, so geht, dass wir das halt eben gar nicht so richtig mitbekommen haben, weil wenn du halt eben... Wenn so eine Band wie Gorgoroth halt eben eine neue Platte rausbringt, da brauchst du gar nicht viele Anzeigen machen. Dann ist es halt eben bei den Metal-Fans, spricht sich das halt rum. Und insofern denke ich mal, ja, ist es halt eben schon ein Neustart. Das ist auch mutig und das ist auch, denke ich, aller Ehren wert, aber ist natürlich auch ein Risiko für so eine Band.
Genau. Ja. Ich denke, damit haben wir jetzt auch genug zu Gottsied erstmal gesagt. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Da hast du jetzt was vorgeschlagen, Dan.
Ja, weil es ging jetzt heute durch die Presse und ich fand es ist halt nach wie vor ein wahnsinnig interessantes und spannendes Thema. Also die News war die, dass ein Typ in USA eine Geschäftskollegin erschossen hat und hat wohl während der Tat und auch vorher irgendwie einen Song von Guns N' Roses gehört. Ja, also die Headline war, Mann erschießt Kollegin nach Guns N' Roses Song. Da fand ich die Headline ja schon mal geil. Wir kennen das ja nun jetzt schon. Es gab ja schon in der Vergangenheit, hat irgendwelche Leute sollen halt eben einen Metallica-Song oder sowas gesungen haben, Seek and Destroy, während sie auf irgendjemanden eingestochen haben und so. Und dann liest du den Artikel und dann, ich lese mal kurz vor, ein 48-jähriger Mann wird jetzt beschuldigt, eine Geschäftspartnerin niedergeschossen und getötet zu haben, nachdem er sich, jetzt kommt's, mit Wodka betrunken hat, verschreibungspflichtige Medikamente zu sich nahm und währenddessen den ganzen Roses-Song Used to Love Her hörte. Dies berichtet jetzt die Los Angeles Times. So, ich meine, der Mann war besoffen, war auf Tabletten und was
und bekommt dann noch so eine Scheißband verschrieben.
Und kriegt, ja, und was geht aber durch die Presse, dass der Typ nebenher auf dem Walkman wahrscheinlich, weil er so dämlich war, hat er wahrscheinlich noch einen alten Walkman, irgend so einen ollen Guns N' Roses-Song halt gespielt hat. Ja, und das ist für mich dann so ein Aufreger, weil das dann halt immer wieder auch dieses Klischee halt eben bedient, das, was schon tausendmal widerlegt worden ist, dann muss man nur auf jedes Metal-Konzert dieser Welt gehen, dass halt eben irgendwie Rock und Metal halt irgendwie die Leute anstachelt, sich gegenseitig umzubringen. Ja, und das fand ich halt wieder mal bemerkenswert, dass es natürlich jetzt in diesem Fall auch wieder halt eben bei einer Metal-Gazette online halt eben halt gemeldet wird, spricht für sich. Aber ich habe es heute auch auf bild.de oder sowas schon gelesen. Also das geht dann halt natürlich mal wieder rum. Und ja, wie gesagt, das finde ich so eine Geschichte, da werden wir wahrscheinlich als Metal-Fans irgendwie nie aus diesem Ruf rauskommen, ja, dass wir alle irgendwie manische Psychopathen sind, die sich gegenseitig umbringen.
Man kann sich ja nur des Klischees auch nur sehr leicht bedienen, ne?
Ja.
Sicher, nur wenn man jetzt mal wie gesagt, der Mann war halt eben anscheinend auch noch auf Psychopharmaka, was halt eben auch nichts ist, was man so nebenher mal nimmt und halt eben auch noch besoffen, und das ist dann alles anscheinend kein Thema. Das Thema ist, dass der Mann nebenher Guns N' Roses gehört hat. Das ist, finde ich, halt bezeichnet, dass letztendlich natürlich Metal und auch Musik da immer wieder eine Projektionsfläche ist, die dann halt eben nach vorne gekramt wird, weil das ist einem suspekt. Saufen tun wir alle und Tabletten nehmen wir auch alle mal irgendwie, aber das ist doch dieser Rock'n'Roll. Ja, das ist mir suspekt, diese Langhaarigen und so. Ich meine, ich hatte selber nie lange Haare zum Beispiel, aber das ist einfach, du hörst es halt eben immer wieder und seit Jahrzehnten, und ich finde halt interessant, dass sich das anscheinend nur millimeterweise voran bewegt. Ja, also diese immer wieder diese Klischees und diese Vorbehalte halt eben gegen diese Art von Musik. Und wie du sagst, Maurice, dann ist es auch noch ausgerechnet Guns N' Roses. Diese Mistband. Sorry, das musste jetzt mal raus.
Aber wenn wir jetzt schon mal gerade noch im Rockbereich sind, dann sollten wir vielleicht noch einer ganz bestimmten Person huldigen. Jetzt haben wir natürlich auch das perfekte Datum heute.
Jimi Hendrix.
Richtig.
Wäre heute 70 Jahre alt geworden. Und es gibt eigentlich jetzt gerade jetzt in letzter Zeit, weil Black Sabbath sind jetzt ja auch gewählt worden zur Most Important British Hard Rock Band. Also man besinnt sich jetzt nach und nach halt eben natürlich auch seiner Wurzeln. Und ich meine, dass Sabbath natürlich mit einer der wichtigsten Bands im Metal generell waren, weil sie eigentlich auch zu diesem Urknall gehört haben. Hendrix kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, was er für Musiker getan hat mit der Art und Weise, wie er halt Gitarre gespielt hat, wie er einen neuen Sound definiert hat. Und ich bin jetzt selber nie so der große Fan von Woodstock oder sowas gewesen, aber ich meine, der Mann hat natürlich auch da herausgestochen, und das war ja damals alles noch diese Hippie-Glückseligkeit, die ja nun wirklich auch für sich steht. Und Hendrix hat auch da halt eben gerockt und hat wirklich einen neuen Sound gemacht. Und deswegen denken wir heute mal, denke ich, alle miteinander mal ganz intensiv an Jimi Hendrix, wie gesagt, der heute 70 geworden wäre, wenn er nicht gerade mit 27 unter immer noch nicht ganz geklärten Umständen gestorben wäre. Und wir haben, denke ich, die ganze Szene und auch der Rock und der Metal, die haben so jemanden wie Jimi Hendrix viel zu verdanken, weil er halt wirklich da sehr innovativ war. Und auch keine Noten lesen konnte, wie ich auch.
Innovativ, ganz genau. So. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss unserer guten alten Klatsch- und Tratsch-Ecke noch eine Kleinigkeit. Und zwar werden es viele von euch schon gesehen haben, aber ich denke, es ist mal wieder so ein klassisches Beispiel von Exhibitionismus, der sich im Metal-Bereich breit macht. Rob Flynn ist an der Lende operiert worden und hatte nichts Besseres zu tun, als sich dabei dokumentieren zu lassen und das Video auf YouTube zu stellen. Hat es jemand von euch gesehen, das Video?
Nee. Nein.
Ich unterstütze sowas nicht. Also nein, ich glaube
nicht. Ich muss gestehen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es ausgemacht habe. Aber was mir auffiel, also wenn man jetzt Machine Head mal live sieht oder so, es ist halt eine Band mit unglaublich viel Energie und unglaublich viel Power. Es sind immer noch auf jeden Fall die Duracell-Häschen, die da auf der Bühne rumhüpfen. Und dann sieht man Rob Flynn vor der OP schon, also das war auch bevor er schon die Narkotika bekam etc. Also du hast das Gefühl, der redet jetzt schon wie Ozzy. Und das mit seinen, was wird er jetzt sein, 40? Ach. Etwas über 40 wahrscheinlich? Also ja. Das war schon stark schockierend. Und man hat ja schon immer viel gesagt über ihn, oder man weiß ja auch, dass er schon immer viel Probleme mit Alkohol und auch mit Drogen zwischendurch hatte oder so. Aber dass man dann schon so schnell abgebaut ist, das fand ich dann schon sehr bemerkenswert.
Ja, war er jetzt, also hatte der jetzt schon die Scheiß-Egal-Pille genommen, oder war das wirklich so, dass er ganz normal im Bett saß und hat halt gesagt...
Das war der Weg hin, dann kam der Tropf, und jemand ab da war natürlich dann sowieso vorbei, und auch danach ist er mehr umhergetapst. Du hast eigentlich nur die ganze Zeit den Vergleich gezogen. Es gab ja diese Osborns-Folge, eine der ersten, wo er seine Fernbedienung sucht. Es wirkte irgendwie ähnlich, auch der Gang war komplett ähnlich. Also es war... erschreckend.
Okay.
Aber also, wie dem auch sei, Lenden-OP, dann mal eben gemütlich, also OP, dann ein paar Tage ausgeruht und dann direkt wieder auf Tour. Also da muss man sagen, beeindruckend.
Das war doch ein Leistenbruch, oder? Bin ich das jetzt gerade durcheinander?
War es Lende oder Leiste?
Das war Leiste, das war ein doppelter Leistenbruch. Das ist ja so, also Bauchfell irgendwie so gedöns. Ich habe mal neben einem gelegen im Krankenhaus, der hatte das. Also ich kenne mich da nicht so besonders gut aus, aber ich glaube, es war Leistenbruch. Ist das so eine Art von Informationen und Sachen, die wir brauchen? Also
ohne diese Informationen könnten wir unseren Klatsch und Tratsch ja zumachen. Hier, ne?
ich unterhalte mich echt gern über Rob Flynn und auch über so Sachen, was. Aber das ist eine OP. Ich fand lustig, du hast natürlich recht. Also ich fand lustig eigentlich, dass man sich mit diesem doppelten Switch eigentlich drüber lustig macht. Insofern, es gab von dem Gerre von Tankard und von Bobby, der mal früher bei Sodom war, auf Facebook ein geiles Bild. Wer den folgt, kann das bei denen sehen. Da gab es dieses Bild von Rob Flynn, wie er im Krankenhausbett liegt und in die Kamera grinst und so einen Daumen hoch macht. Ja, das ist so, ja, mit irgendwie rechter Hand Daumen hoch. Und da hat jemand irgendwie eine Bildkomposition gemacht und rechts daneben war aus dem Film Dogma dieser Buddy Jesus, ja, wo dann wo halt Jesus so als Rock'n'Roll-Figur halt mit einer Hand so in die Kamera zeigt und mit der rechten Hand halt eben so Daumen hoch macht. Und das sah halt original aus wie Rob Flynn. Wie gesagt, wer Bobby und Gerre halt auf Facebook folgt, der kann sich das da ansehen. Und ich weiß nicht, also ich finde sowas, ja. Es gibt ja dann auch halt eben noch Sachen, die muss die Welt nicht wissen. Also
es ist schon sehr exhibitionistisch, das stimmt, ja.
Ja, und da gehst du, dann bist du so in, finde ich halt, in Britney Spears Country, ja, wo, oder halt eben so Leute wie so Schauspielerinnen, die dann ihr Facelifting mitfilmen lassen oder so, oder ihre Darm-OP oder so. Ich weiß, das ist, ja, das sind Informationen, die, wie du sagst, die Welt eigentlich nicht braucht.
Ja. Ja, und wie gesagt, dann halt ein paar Tage später wieder auf Tour. Natürlich könnte man jetzt überlegen, ob sie auch bewusst dieses Video jetzt veröffentlicht haben, nach dem Motto, schau, wie hart wir sind, live und alles drum und dran. Denn wir haben ja jetzt gerade unser Live-Album veröffentlicht, unser neues. Womit wir auch gleich bei unserem Thema der Woche sind. Und zwar wollen wir uns dieses Mal um Live- oder über Live-Alben unterhalten. Handelt es sich hier mehr um Geldmache oder ist das das besondere Schmankerl einer Band?
Ja, wären wir ja schon bei Machine Head. Wie ist denn die Live-CD?
Schwierig. Also es ist ja jetzt das zweite Live-Album von Machine Head. Das erste, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es ein brachial übler Sound war. Also das ging überhaupt nicht.
Entsetzlich, ja.
Ich habe sie mir jetzt gekauft, weil es vorab hieß, dass der Sound deutlich besser wäre als auf dem ersten Live-Album. Das ist er. Er ist jetzt immer noch nicht die Wucht. Und was ich als äußerst kritisch empfinde, ist, dass man merkt, dass der Gesang der Fans öfters lauter gezogen wurde, wenn man nicht sogar das Gefühl hat, dass er mit einem Reverb oder einem Delay definitiv noch verstärkt wurde. Mhm. Und wenn man dann, das ist natürlich besonders schwierig dann halt. Also es ist ein bisschen schade, weil ich selbst habe Machine schon live gesehen und es ist wirklich unglaublich gut, überraschend gut für die Musik, die sie machen. Aber dass man sich dann wirklich dann solcher technischen Mittel bedienen muss, um ein Live-Album möglichst fannah darstellen zu wollen, das fand ich dann schon hart. Also man hört teilweise oder man hat das Gefühl, dass man den Delay hört. Dass man halt versucht, das Publikum größer zu machen. Auch wenn sie dann halt Machine Fucking Head rufen und hast du nicht gesehen, dann merkst du auch, oder man hat das Gefühl, dass bei mehreren Songs, da es auch über mehrere Konzerte wohl geschnitten wurde, dass man trotzdem einfach per Cut and Paste oder per Copy and Paste dann auch den gleichen Fangesang an verschiedene Stellen nochmal eingeführt hat.
Deswegen ist eins meiner absoluten Lieblings-Live-Alben als Positivbeispiel für das Thema ist die Origin of the Feces von Typo Negative.
Da ist der Typo Negative-Vergleich.
Ja, weil das wurde damals ja als Live-Album verkauft und es war einfach eine ganz plumpe Studioaufnahme. Die haben dieses Album live im Studio eingespielt, ohne Publikum, ohne alles und haben dann alles drumherum gefaked. Ja, also mit Fake-Publikum-Geschrei und mit Fake-Glasflaschen, die aufgeworfen wurden und so ein Kram. Und ich weiß nicht, ich sehe es halt eben dann auch, das ist, glaube ich, eine Gratwanderung auch, was du sagst mit diesem Publikum allein. Also mich stört das bei vielen Live-Alben auch, auch bei Maiden zum Beispiel, die ja eh auch 14.000 Live-Alben, glaube ich, rausgebracht haben.
Das fiel mir diese Woche auch auf, ja.
Oh, es ist ey. Und Rush auch. Ich bin großer Rush-Fan, aber nach jedem Studioalbum irgendwann mal haben sie damit angefangen, eigentlich irgendwie Live-Alben rauszubringen. Und Rock im Rio und unser 30-jähriges und unser sonst was Jubiläum. Und es ist. Und das ist eigentlich so das, was mich halt bei Live-Alben halt eben. Sie sind ein super Einstieg von einer Band, die man noch nicht so gut kennt. Da hat, glaube ich, Caro dann auch ein ganz gutes Beispiel gebracht mit Ice Earth. Aber dann gibt es halt eben Bands, auch Manowar oder so, die scheißen Live-Alben, ganz ehrlich. Ja. Und da muss ich sagen, das ist halt vor allen Dingen halt für die Fans, die halt eben gerne sammeln und bestimmte Sachen einfach dann auch haben wollen. Am Ende artet es doch sehr gerne dann auch in so eine Abkoche ab. Ja, und also ich stelle recht, kann ich sagen jetzt als Resümee, ich stelle recht hohe Anforderungen an Live-Alben und ich habe mal geguckt jetzt auch, ich habe nicht viele. Ich habe nicht viele Live-Alben, weil ich da eigentlich recht wählerisch bin, was das angeht.
Caro?
Ja, da stimme ich dem Dan eigentlich ziemlich zu. Also bei mir sowieso, ich habe festgestellt, dass wenn ich Live-Alben habe, das dann von solchen Bands ist wie Hammerfall, also die sind schon steinalt. Und da kann ich halt auch sagen, also ich stelle auch hohe Erwartungen ran, weil einfach, ich will irgendwie das Gefühl haben, dann mit selber dabei zu sein. Und ganz schlimm finde ich das dann, wenn dann plötzlich eine CD angeblich live sein soll und man fragt sich, wo ist das denn live? Also da hört man zum Beispiel auch manchmal gar kein Publikum oder das klingt wie aus einem Studio. Also sprich, man hört, dass die Stimme immer noch irgendwelche Filter drüber gelaufen sind. Das finde ich dann sehr schade und das vermisse ich dann auch. Und wenn ich schon eine Live-CD haben will, dann muss es für mich halt wirklich was Besonderes sein. Entweder ich war selber bei dem Konzert dabei, was bis jetzt noch nie der Fall war bei einer Live-CD, oder ja, es muss halt irgendwie das Gefühl geben, Mensch, da kommt gerade so wirklich dieses ganze Gefühl rüber von dem, die Leute, die dort feiern, die feiern praktisch bei mir gerade im Wohnzimmer, wenn ich das höre. Und das ist sehr schwierig. Und dann natürlich, wenn ich ein Live-Album habe, dann, also ich finde, Live-Alben haben manchmal so die Funktion, auch ein gutes Best-of-Album da sein zu können. Aber es muss dann halt auch so ein Gefühl geben oder beziehungsweise man muss dann halt sagen, oh super, der Song ist klasse, der ist klasse, der ist klasse, der ist klasse und das Konzert muss auch in einem aufgehen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich dann zum Beispiel irgendein Live-Album habe, wo ein Haufen, naja, Songs drauf sind, die mich kaum umhauen, wo man sagt, ja, es ist schön zu dem Album. Es gibt ja leider so Bands wie eben zum Beispiel Maiden oder was ich ja auch hier geschrieben habe, Nightwish in den letzten Jahren, die hatten, glaube ich, zu ihren Alben immer ein Live-Album gebracht, wo ich mir dann irgendwann denke, das ist schon Geldmacherei, das ist nicht mehr irgendwie ein besonderes Schmankerl, weil das, finde ich, ist dann wirklich einfach nochmal Geld machen. Beziehungsweise, was wir auch erwähnt hatten, war ja zum Beispiel diese x-beliebige Platte zu bringen, aber eigentlich keinen neuen Alben. Wo ich mir denke, ist es einfach noch so, wirklich dieses Geld machen, weil man nichts Neues mehr bringen kann?
Das kann sicherlich ein Aspekt bei vielen Bands sein, ja. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, in der Vorbereitung auf das Thema Live-Alben fiel mir ein, als positives Album von Amon Amarth, die Live at Summer Breeze, ich glaube 2007 war das oder so. Aber jetzt muss ich gerade, ich bin gerade etwas überfragt, aber die haben doch auch schon zig Live-Alben mittlerweile rausgeprügelt, kann das sein?
Live-Alben? Also, ich dachte eher die vor
Amon Amarth.
Naja, das war ja sowieso das Silvester-Special, das war jetzt glaube ich 3 Jahre her oder so, wo sie in Bochum ja 4 Tage hintereinander gespielt haben und dann jeweils an einem Tag ein Album oder die ersten 4 Alben hintereinander gespielt haben, jeweils einen Tag ein Album plus danach Party.
Amon Amarth ist ein super gutes Stichwort, weil das ist auch so, ich weiß, dass du die ganz, ganz gerne hörst. Ich habe noch nicht so einen Zugang zu denen gekriegt, aber das ist so eine Band, wo ich mir ein Live-Album anhöre und dann auf einmal ergibt das teilweise für mich Sinn. Ja? Weil es dann auch Bands halt eben schaffen, auch was Caro auch angesprochen hat, die Setliste so aufzubauen, dass das auch eine Dramaturgie zum Beispiel hat. Ne? Also dass dann halt eben auch mal langsamer und schnellerer Song und so. Dann hast du das Publikum-Feedback und so. Also gerade bei Amon Amarth ging es mir so, ich habe zu den Studioplatten, mit denen habe ich mich schwer getan. Mit den Live-Platten, da habe ich aber viel eher auch einen Zugang gekriegt. Und das ging mir bei Wartime zum Beispiel auch so, was auch für mich ein aktuelles Positivbeispiel ist. Die neue Wartime hat eine Doppel-Live-CD rausgebracht, jetzt vor ein paar Wochen. Und die finde ich auch richtig gut. Die heißt Opus Diaboli. Und weil Wartime natürlich auch viel Brimborium drumherum macht. Und ich glaube, da ist sogar eine DVD kaufen ganz sinnvoll, weil die haben ja dann auch Kerzen auf der Bühne und so. Die zelebrieren ja da immer so eine kleine schwarze Messe. Und ich fand aber auch halt gerade, das ist auch so ein Beispiel, du kannst dir natürlich 3 oder 4 Alben von denen kaufen oder du kaufst dir halt eben einfach dann so eine Art Best-of-Live, wo du dann auch halt eben noch diese Stimmung halt eben hast mit dem Publikum-Feedback, die rufen den Bandnamen und es gibt Zwischenansagen zwischen den Songs und so. Das finde ich dann sehr geil. Also das macht mir dann auch Spaß. Und wenn es halt eben dosiert ist und nicht wie bei vielen anderen Bands, wo eigentlich, wie du sagst, ne, also alle 4 Monate hast du das Gefühl, kommt ein neues Live-Album raus. Also das, ich finde, Live-Alben sollten was Besonderes darstellen, weil natürlich auch so eine Live-Situation einfach auch was Besonderes ist.
Ja.
Und da ging mir das bei Wartime halt eben auch, ist mir positiv aufgefallen.
Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, sowas ich auch besonders schön finde, sind solche limitierten Specials oder solche ja streng limitierten Auflagen. Ich habe zum Beispiel ein Live-Album, das ist von Monarch, Mess Noir. Das ist eine kanadische Black Metal Band und ich glaube, also da steht dann auch hinten drauf, wie viel man hat, von wie vielen. Und das ist halt so, wenn man das hört, würde man denken, das ist wirklich, als hätte jemand praktisch ein Tonband reingestellt und das live aufgenommen und man hat mal kurz was drüber gejagt. Aber es ist eigentlich wirklich qualitativ nicht das Beste. Aber ich finde, sowas hat dann schon wieder mehr Charme, weil ich mir irgendwie sage, ja, aber das ist wirklich live. Also dieser Live-Effekt, finde ich, fehlt halt wirklich bei vielen Sachen oder bei vielen Live-Alben.
Ich denke, um da jetzt eine Brücke zu schlagen, überhaupt nochmal, warum zum Beispiel ich jetzt persönlich sehr gerne Live-Alben höre, weil du gerade sagst, es ist halt wirklich live. Und meiner Meinung nach ist ein Live-Album schön, wenn du merkst, dass es live ist und nicht im Studio eingespielt ist. Mittlerweile ist es doch leider so, dass das Großteil so glatt produziert ist, so gerade geschoben ist und alles drum und dran, dass du überhaupt nicht mehr merkst, dass wirklich da eine Band spielt. Es ist mehr eine Aneinanderreihung, Komposition von Noten.
Da ist ein ganz toller, ich weiß nicht, wie das heute ist, das klingt so ein bisschen Oper erzählt vom Krieg, aber ich frage das einfach mal in die Runde. Ich habe halt ganz viel, halt gerade in den 90ern und 80ern habe ich viel Bootlegs gekauft. Ja? Und ich weiß zum Beispiel von Slayer, dass die sich mit der ersten Live-Platte echt Zeit gelassen haben, weil es gab auf dem Markt, ich weiß nicht, 40, 50 Bootlegs von Slayer. Und die haben letztendlich, haben die halt auch gemerkt, wir müssen im Endeffekt müssen wir gegen diese Bootlegs anspielen. Weil es ist genau wie du sagst, wie live ist denn live? Wie viele Overdubs sind drauf? Wie viel ist halt eben dazu gemischt worden? Wie viele Solis wurden nochmal hinterher neu eingespielt, weil der Gitarrist irgendwie nicht so richtig gut drauf war? Und bei Bootlegs ist es halt so, dass du natürlich dann ganz authentischen und glasklaren, je nachdem wie gut die Qualität ist, aber sehr oft war die Tonqualität super von den Bootlegs. Ich habe ein paar von Slayer gehabt, die waren astrein. Also das war, besser hättest du es kaum machen können als Profimischer. Und ich glaube, dass es das ganz interessant ist, wenn du halt eben so ein Bootleg entgegenhalten kannst, die jetzt halt eben so einer offiziellen Live-Platte und dann so merkst, so, naja, okay. Also auf meinem Bootleg waren mehr Verspieler drauf. Ja, und da hat der Sänger auch öfters mal ins Mikro gebissen oder so. Bootlegs spielen die noch eine Rolle in irgendeiner Form?
Ich würde sagen, nein.
Ja, ich würde mich dem anschließen.
Nimmt keiner mehr auf oder die Distributionswege fehlen wahrscheinlich?
Ich glaube, die Akzeptanz ist auch nicht mehr da. Also ich weiß auch jetzt nicht, wie alleine ich damit stehe, dass ich halt Live-Alben mag, weil es halt dann auch mal was nicht da ist. Also um auf das erste Album zurückzukommen, über was wir gesprochen haben. Du hörst bei Imperium von Machine Head, hörst du, wie der Schlagzeuger ernsthaft den Stick verliert und dann halt nur mal 2, 3 Highlight-Schläge weglassen muss. Aber es macht's sympathisch. Wenn du dir viele, jetzt gerade im Tech-Dev-Bereich, Bands anhörst, ja, das klingt interessant, aber ich habe zum Beispiel bei TechDev das Problem, ich finde das alles super toll und interessant. Nur nach 3 Songs hängt es mir zum Hals raus, weil Tonleiter rauf, Tonleiter runter gespielt, dann schön in deine DAW reingetan, hochquantisiert, dass alles auf die 16. genau abgestimmt ist, auch wenn du es nicht so spielen kannst. Davon machst du dann 20, 30 Spuren und dann pumpst es auf eine CD. Und da ist halt nichts mehr in Musikalität vorhanden. Also ich finde, dass das halt ein bisschen verloren gegangen ist über die letzten Jahre.
Gut, das liegt vielleicht auch am Genre selber, weil ich glaube, dass natürlich teilweise auch Musik im Metal ist auch teilweise, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber auch halt auch Hochleistungssport geworden. Ne? Also wurde dann auch wirklich denkst, jetzt wollen sie sich alle auch so ein bisschen übertreffen in Sachen Geschwindigkeit und Abgedrehtheit. Und du warst ja selber, glaube ich, auch live gewesen bei den Italienern. Wie heißen sie?
Flash God Apocalypse,
ne? Also wo, wenn du die Platte anhörst, dann denkst du nur so, also ich bin ja kein Drummer, aber ich denke dann so, how the fuck willst du das live spielen, mein Freund?
Das ist das, ja? Ist das wirklich das perfekte Beispiel. Also ja? Er hat es live irgendwie über die Runden gekriegt. Mehr ruppig, als dass er es wirklich geschafft hat. Aber wenn du dir da das Album anhörst, genau das ist es, was ich meine. Du hast da ein Metronom und da brauchst du dann auch keinen Schlagzeuger mehr. Dann setzt da einfach eine Drummaschine hin und gut ist. Ja. Also wir haben jetzt, ich habe ja zu einleiten gesagt, momentan fangen wir jetzt gerade an, unser erstes Album zu produzieren. Und das ist auch ein ganz großes Thema bei uns. Also wie viel wollen wir jetzt dann gerade schieben? Wie viel müssen wir gerade schieben? Und damit das, was wir machen, irgendwie akzeptiert ist? Und wie viel können wir Natürlichkeit drin behalten? Und ja, das ist einfach ein Druck von außen da, halt wirklich dann entsprechend das, was man als Qualität bezeichnet, zu liefern. Was allerdings meist auch quantisiert ist.
Klar, klassisches Thema bei vielen Rock- und Metal-Bands, 2. Gitarrist. Ja. Viele doppeln sich auf der Platte. Das heißt, wenn du die Platte hörst, hast du halt eben deine Gitarrenwand. Ja. Dann hörst du sie die halt eben live an und siehe da, das ist eigentlich nur ein Gitarrist. Ja. So, jetzt bringen sie allerdings ein Live-Album raus und dann denkst du dir so, irgendwie klingt das fetter als eigentlich wirklich live. Ne? Also das ist genauso, du musst immer, denke ich, als Band musst du natürlich auch entscheiden, wo ist jetzt so wirklich die Gratwanderung zwischen Authentizität und ist live und da spielt man auch mal Scheiße. Oder halt eben, du willst natürlich ein Produkt abliefern, wo die Fans dann halt eben auch nicht hinterher sagen, na, das ist aber mal ein ziemlich mieser Rotz, was sie da runtergespielt haben. Also du willst ja als Band auch nie dein schlechtestes Konzert jetzt auf ein Live-Album rausbringen. Ne? Aber wie gesagt, das sind so, du hast es glaube ich auch vorhin gesagt oder Caro hat es gesagt, viele Live-Alben sind halt eben gerade deswegen so genial, weil sie so ein bisschen schräg und kaputt sind. Also liegt natürlich dann auch am Genre. Ne? Wenn du so eine Band ist wie SOD, also Stormtroopers of Death, die ja vor ein paar Jahrzehnten glaube ich schon diese Live at Budokan rausgebracht haben, wo sie dann auch völlig dilettantisch versucht haben Nirvana zu spielen oder Ministry oder so. Das ist dann natürlich cool, aber das liegt natürlich auch am Genre. Die Jungs haben Hardcore gemacht und hey, als Hardcore-Bands kannst du auf der Bühne alles machen. Das ist dann eben nicht wieder Apocalypse da, die Band aus Italien, wo du natürlich einfach eine gewisse Professionalität halt dann bieten willst. Also ich glaube, es liegt auch ganz viel, wie sich das Genre selber weiterentwickelt hat. Und jetzt nochmal zurückzukommen, final vielleicht zu Machine Head, stell dir jetzt wirklich mal ein richtiges, krass authentisches Machine Head Live-Album vor. Ja, mit allem Gepolter und Verspielen und sonst was, würdest du als Fan wahrscheinlich auch sagen.
Ich denke, da sind wir wahrscheinlich bei dem, wenn es wirklich so schlimm ist, bist du wahrscheinlich bei dem Aspekt, den Caro gerade gebracht hat. Und das ist halt, wenn du wirklich selbst dabei warst, aus persönlichen Nostalgiegründen, da könnte es dann noch interessant sein. Ja. Man hat natürlich alternativ, wenn wir jetzt von Rumpoltern oder Ähnlichem sprechen, das absolute Gegenbeispiel ist natürlich jetzt Dream Theater, wo die halt auch eine Menge Live-Alben rausgeprügelt haben, aber wo das Faszinierende ist, dass 30% der Songs einfach anders geschrieben sind, neu komponiert wurden, beziehungsweise halt live einfach per Freestyle neu geschrieben wurden und man irgendwie wieder zurückkam in das ursprüngliche Thema.
Ja, ist auch wieder ein Genre-Thema, ganz genau, weil Prog-Rock letztendlich oder Prog-Metal halt natürlich auch von der Improvisation im Idealfall lebt. Also gut, es gibt auch absolut statische und langweilige Prog-Rock oder Prog-Metal-Bands, die spielen ihr Programm so runter. Aber dann hast du halt eben so genau Dream Theater oder auch Transatlantic, wo du halt weißt, da kommt dann irgendwann mal halt der Part, wo sie sich 10 Minuten lang einen abkniedeln. Ja? Und ich habe 2 DVD-Sets von Transatlantic, die fast identische Setliste haben, aber beide Konzerte sind komplett unterschiedlich.
Ja.
Und da habe ich mir hinterher auch gedacht, du bist eigentlich bescheuert, eigentlich 2-mal fast ein identisches DVD- und CD-Set zu kaufen. Aber A, mag ich halt eben Transatlantic sehr gern. Ich bin da also schon so eine Art Fan. Und B, ist es wirklich so, dass die beiden Konzerte komplett von der Stimmung her unterschiedlich sind, obwohl es das komplett fast identische Soundmaterial ist. Und das ist dann schon so, dass das genreabhängig ist. Ich kann es nur noch mal sagen. Also, wie weit kann ich in meinem musikalischen Stil eigentlich auch rausgehen und was Spannendes probieren? Und ich glaube, da ist zum Beispiel bei einer Band wie Maiden oder Manowar, ja, ist das Potenzial, halt was Tolles, Live-Mutiges auszuprobieren, extrem gering. Weil da gehen die Leute hin und sagen, ich will jetzt Manowar, und dann gibt es halt Fight for Metal. Und das klingt dann halt eben wie bei den anderen 30 Live-Versionen von Fight for Metal auch. Also, weiß nicht. So sehe ich das.
Ich denke, das hat nicht nur was mit dem Genre zu tun, das hat auch einfach was damit zu tun, wie die Band selber dazu steht und was die Band mit einem Live-Album ausdrücken möchte. Mhm. Ich glaube, wenn eine Band wirklich sich zum Ziel setzt, ein Live-Album als Special zu machen in dieser Hinsicht, dass es wirklich nur für einige Fans ist und auch, wie wir gesagt haben, so ein Schmankerl sein soll, ich glaube, dann ist das auch gar nicht so geplant, dann ist das halt wirklich eine einmalige Sache und dann wird drüber nachgedacht. Und wenn natürlich eine Band wirklich eher ein Live-Album dazu produziert, eher Geld damit zu machen, beziehungsweise es auch mal als Sonderedition anzubieten, was aber immer wieder nachgedruckt werden kann, dann denke ich, merkt man das halt auch auf den Live-Platten. Und ich denke, was noch ein wichtiger Aspekt ist, wie zum Beispiel Menno und Maiden, da sind ja auch meistens die Konzerte schon geplant, wo das aufgenommen wird. Das wird dann halt vorneweg geplant, welches Konzert wird aufgenommen, was muss dabei beachtet werden und so weiter. Und dann wird danach nochmal ins Studio gegangen und das abgemischt. Und ich denke, das ist nochmal ein gewaltiger Punkt, wo man auch merkt oder wo sich dann auch Live-Alben enorm unterscheiden.
Das ist richtig. Ich würde aber halt nochmal sagen, also ich war so ein bisschen überrascht, sag ich mal. Die Immortal haben ja eine ziemlich lange Pause gemacht. Ja. Also ich habe jetzt deren Karriere nicht so irrsinnig intensiv verfolgt, aber die All Shall Fail kam irgendwann 2009 raus und da gab es halt irgendwann mal halt eben dann so eine Art Reunion, wo sie live aufgetreten sind. Und ich denke schon, wenn du Immortal bist und dann kannst du 20 Jahre lang weg sein. Du bist beim letzten Konzert vor 20 Jahren, hast du dein Immortal-Programm runtergeprügelt. Dann machst du 20 Jahre Pause und dann gehst du nach 20 Jahren wieder auf die Bühne und du wirst genauso dein Immortal-Programm wieder runterprügeln. Ich denke halt, es hat schon was damit zu tun. Und ich habe mir die Seventh Day of Blasphemy, die hat so einen ganz komischen Titel, Seventh Day of Blasphemy oder Blasphemy oder so. Ich weiß nicht, da passt zwischen den ganzen Platten und Liveaufnahmen passt kein Blatt Papier. Das ist im Endeffekt eins wie das andere. Und das ist natürlich, wenn du jetzt eine Band bist, die halt eben experimentiert live oder Sachen ausprobiert, so wie viele Rockbands, ich will jetzt dieses Genre nicht verteidigen, aber ich denke schon, dass es halt eben in deinem Genre halt eben bestimmte Bewegungsräume gibt. Das betrifft, denke ich, Immortal genauso wie Machine Head. Und in diesem Rahmen bewegst du dich. Und wenn du halt eben zu deinem Konzept gehört, dass du halt eben zwischendurch mal irgendwie eine Abfahrt machst, wie auch jemand wie Devin Townsend oder so, der dann einfach mitten im Set dann auf einmal anfängt und spielt ein Lied von, weiß ich nicht, Britney Spears oder so, dann hast du da mehr Freiheiten und dann wird letztendlich so ein Live-Produkt auch spannend, weil dann bist du unzurechenbarer und machst halt eben einfach mal verrückte Sachen. Und ich denke aber, bei einigen Bands oder einigen Genres ist es halt eben doch deutlich enger. Und entsprechend muss ich dann sagen, ist dann halt ein Immortal-Live-Album für mich schon reizvoll, weil die live rocken wie die Sau, aber halt eben nicht lange, sondern irgendwann ist es dann halt eben einfach mal die Live-Version von diversen Studioplatten. Und das ist so ein bisschen, also so sehe ich das, dass ich halt eben schon auch merke, was macht mich an einem Live-Album ran, weil das war ja so ein bisschen unsere Frage. Und mich macht halt eben dann an, wie geht eigentlich der Musiker mit seinem eigenen Werk um live? Reproduziert er nur oder interpretiert er? Und das finde ich ganz spannender Punkt. Ministry ist übrigens live auch langweilig auf Platte.
Okay, dann aufgrund der zeitlichen Begrenzung würde ich jetzt langsam sagen, dass wir mit dem Thema dann durch wären für diese Woche. Lass uns mich ganz schnell, wir haben uns eine kleinen Gedanken gemacht, und zwar, was wir noch für eine weitere Kategorie reinnehmen können in den Podcast. Und da kamen wir auf die Idee, die Bandvorstellung der Woche. So, und wo handelt es sich hierbei darum? Und zwar geht es darum, dass jede Band, die hier in dem Metal Talk erwähnt werden möchte, uns einen Soundschnipsel schicken kann. Und zwar schickt ihr uns einfach ein MP3 oder sonst irgendwas, was maximal 90 Sekunden dauern darf, in denen ihr erklärt, warum ihr als Band in diesem Metal Talk erwähnt werden solltet. Und wir werden dieses Schnipsel dann abspielen und dann sicherlich das eine oder andere dazu sagen. Wenn ihr daran Interesse habt, wenn ihr mitmachen wollt, schickt einfach wie üblich eine E-Mail einfach an metaltalk@eternitymagazin.de und first come, first serve. So einfach ist das. Dann wollen wir mal schauen, was nächste Woche dann hier ist. Machen wir dann also gleich weiter. Die Scheibe der Woche. Wer möchte das Album vorstellen?
Dann sag ich mal was. Nein, und zwar, also Katja hatte das ja vorgeschlagen. Und zwar geht es um Saturnus mit dem Album, jetzt kommt Saturn in Ascension. Und ja, ich bin wirklich sehr davon überrascht gewesen, denn bei mir hat es am Anfang nur Doom Metal angezeigt, und da denke ich ja meistens doch erstmal an langsame Rhythmen, auch manchmal eher schleppen, zwar auch ein bisschen experimentell, aber als ich dann gesehen habe, dass es ja 74 Minuten geht, das Album, dachte ich ja, oh, das kann lang dauern. Ist es aber nicht. Also ich finde, es ist ein richtig hammergeiles Album. Der einzige Trickpunkt ist halt, zum Ende hin ist es doch ein bisschen lang, aber es ist sehr, finde ich, detailreich, auch sehr kreativ, vor allen Dingen den Song A Lonely Passage fand ich, das war wirklich Gänsehaut-Feeling. Das war für mich eigentlich auch schon kein Doom-Metal mehr, das war für mich eine wundervolle Ballade. Und ja, ich finde, das ist sehr experimentell, und dafür, dass es die Band schon 20 Jahre gibt, war ich geschockt, dass ich von denen vorher noch nie was gehört habe. Die anderen Meinungen bitte.
Ja, mit dem nicht gehört haben, das ging mir genauso. Ich war genauso geschockt, wie ich die heute mal nach denen im Internet gesucht habe und auch festgestellt habe, dass die auch schon ein paar Jahre unterwegs sind. Ich fand erstmal, was absolut herausragend ist an dem Album, ist, ja, die Musik auf jeden Fall. Ich fand die Produktion den absoluten Hammer. Die hat mich echt umgehauen. Ja. Die Platte ist von Flemming Rasmussen produziert, den viele als Produzent und natürlich von Metallica kennen, der letztendlich ja die ganzen ersten außer der Kill 'Em All halt eben die ganzen Platten von Metallica gemischt hat. Und der hat hier wirklich eine super Leistung halt abgeliefert. Also er setzt diese Band wirklich ganz toll in Szene, und auch die Dynamik halt eben, was du sagst, auch bei der Ballade mit laut und leise und alles, das ist sensationell toll gemacht. Also für Soundfetischisten alleine unter den Doom-Fans ist die Platte ein absolutes Schmankerl. Ich bin jetzt persönlich sehr groß, also ich höre sehr gern und sehr viel Doom, bin aber jetzt selber kein so großer Fan von Death Doom. Also sie werden ja dem Death Doom zugerechnet. Ich hätte erst so gedacht, es geht ein bisschen in Richtung Funeral Doom, aber da sind ja die Grenzen eh auch fließend, und ich musste auch erstmal mir, weil ich so ganze Kategorien manchmal dann auch nicht so auswendig kenne, musste ich auch erstmal nachgucken. Also sie werden dem Death Doom zugerechnet, was ja dann auch sehr oft halt eben sich über die Themen, über die halt gesungen wird und sowas, manifestiert. Und mir, sie haben ja auch Parts drin, wo so Sprechgesang drin ist und so, also es ist alles sehr abwechslungsreich, wie du sagst, Caro, es ist eine unglaublich stimmungsvolle und abwechslungsreiche Platte. Mir sagt aber letztendlich der Gesang, also der Growler, es wird dann halt eben da gecrowlt, sagt mir nicht so zu. Also das hat, die ersten Minuten der Platte sind ja instrumental sehr stark, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für eine Stimme kommt.
Ja, das stimmt.
Und, ja, und dann kam halt, und da muss ich sagen, wie gesagt, weil das ist, da verlieren mich auch andere Doom-Bands wie Job oder sowas. Das ist, ich bin dann halt eben doch eher so der Typ, der sowas halt eben mag, wie was die vorhin von dir schon erwähnten Dawn of Winter. Die kriegen mich sofort. Wenn dann einer halt eben auf diese wunderschöne, langsame und melodische Musik, dann halt eben jemand so hammergeil singt wie der Sänger von Dawn of Winter. Und man kann die jetzt ganz gut vergleichen, finde ich, weil sie beide dem Doom-Lager halt zuzuordnen sind. Dann bin ich eher bei Dawn of Winter und ein bisschen weniger bei Saturnus. Nichtsdestotrotz, ich Absolut. Wäre für mich jetzt ein Punkt Abzug zur Rezension auf Eternity Magazin. Aber ich finde die Platte auch allein vom Musikalischen, von der Produktion her absolut Hammer. Also unbedingt reinhören.
Dann muss ich jetzt mal dagegen stechen. Ganz ehrlich gesagt.
Yay, Gegenstimmen.
Also, ich bin eigentlich ziemlich genau der entgegengesetzten Meinung von dem, was du was da ansagst. Also ich finde die Growls, finde ich, ziemlich gut. Sie stechen heraus, sicherlich. Man ist in dem Moment auch erstmal überrascht. Aber ich finde sie sehr gut und ich finde, sie geben dem Ganzen doch schon eine ganze kräftige Würze. Was du eben als interessant erwähnt hast mit den Spoken Words, finde ich persönlich, beim ersten Song fand ich sie zu laut gemischt, beim zweiten Song waren sie nicht mehr so laut, weil ich sie mehr oder weniger versucht habe wegzufiltern und spätestens ab dem dritten Song gingen sie mir auf den Keks. Also muss ich gestehen, das fand ich einfach zu viel. Also es wirkte so, als würde ein Hörbuchsprecher nebenbei noch herlaufen. Also ich fand, dass das wirklich dann echt schief gelaufen ist auf dem Album. Weil an sich musikalisch, ja, es ist interessant alles drum und dran. Und wie gesagt, ich finde den Sänger halt auch recht gut dazu. Aber dieses Sprechen dazu, das hat mich einfach fertig gemacht.
Ja, ich bin jetzt auch kein Fan von dem Sprechen. Ich weiß auch, warum die das machen, weil du natürlich da auch wieder so das Kontra karierst, was du mit den Crowls halt eben machst. Ne? Weil das ist ja auch so diese alte Opeth-Diskussion, dass es ja Leute gibt, die sagen, Opeth wäre die geilste Band der Welt, wenn der nicht so grunzen würde. Habe ich wirklich schon live gehört. Ne? Und das ist deswegen, ich war überrascht, wie halt eben der Gesang eingesetzt hat und es ging halt in Richtung Death Crowls. Und ich fand das in sich stimmig und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass die ganze Band wirklich genauso eigentlich sehr gut funktioniert. Nur es ist halt eben nicht meine Tasse Kaffee. Und ich bin da absolut bei dir, Maurice. Wie gesagt, es ist ab dem irgendwann wird es dann auch zu so einer Masche, ne? Wo du dann denkst, okay, wir haben jetzt den Erzähler im Hintergrund schon ein paar Mal gehört. Und ja, wie gesagt, also ich bin da halt eben auf einem anderen Trip. Also ich bin dann eher halt bei Bands, die das Ganze ein bisschen melodischer auch vom Gesang her angehen. Und ich finde es dann halt in dem Kontext auch eine Sache, die ich halt jetzt dann nicht so gerne höre, wie jetzt andere Bands, die halt eben melodischer singen. Aber die Musik nochmal fand ich cool. Also ja.
Okay, dann werden wir sozusagen mit der Saturnus dann auch durch. Zum Abschluss. Wir sind ja nun auch schon langsam über der Stunde drüber, wollen wir also langsam mal zu einem Ende kommen. Die Anspieltipps der Woche. Ich sehe, da der Georg heute leider nicht da ist. Oh, das haben wir gar nicht erklärt. Der Georg ist nicht da, weil er heute bei Orbitrary ist. Der glückliche Mann. Wir hoffen, er hat viel Spaß und er wird uns sicherlich beim nächsten Mal auch erzählen, wie es war. Ja, dementsprechend konnte er aber dann auch leider nicht wechseln, was momentan sein Anspieltipp der Woche ist. Dementsprechend empfiehlt der Georg, das hat der Dan jetzt hier gesagt, Backstreet Boys. Dann sind wir ja glücklich.
Oh, das würde er mir übel nehmen. Aber der Georg ist entweder im Metal Talk oder bei Obi. Ja, können wir uns darauf einigen, dass er im Geiste mit uns,
dass er im Geiste okay, mit Dan, uns ist. Okay, Dan, was wäre denn dein Anspieltipp der Woche?
Ja, ich wollte mich mal richtig in die Nesseln setzen, weil ich weiß, dass Cradle of Filth eine ziemlich umstrittene Band ist, aber ich höre die mit einigermaßen im Abstand, weil ich diesen Danny Filth eigentlich auch nicht so wirklich gut kenne und ich höre halt einfach in diese Platte rein und war begeistert. Die neue Cradle of Filth heißt The Manticore and Other Horror Stories und mich erinnern sie ganz stark, wer die Band vielleicht noch kennt, an die alten Sabbath. Das war die Band, die viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Produzenten Andy Sneap, der unter anderem Nevermore produziert hat und viele andere Bands. Der war mal Gitarrist gewesen vor 1000 Milliarden Jahren bei Sabbath, ohne TH hinten, sondern nur S-A-B-B-A-T, falls ihr googeln wollt oder bingen. Die Sabbath war so eine sehr melodische, wie kann man sagen, so eine sehr melodische Speed-Metal-Band oder Trash-Metal-Band, die auch sehr so ein bisschen Folk-Elemente und sowas reingebracht hat. Und die neue Cradle of Filth hat mich sehr daran erinnert. Es ist weniger jetzt irgendwie Death oder Black-Metal, also die waren ja mal, glaube ich, oder sind ja dem Black-Metal zuzuordnen. oder mal gewesen. Und die neue Manticore and Other Horror Stories ist eine unwahrscheinlich stimmungsvolle und sehr toll inszenierte Horror-Geschichte, Musikplatte, Dings irgendwie. Also hat mir sehr gefallen. Der Gesang ist auch ganz gut. Also diese ständigen hohen Schreie sind nicht mehr so arg oft dabei. Und die Instrumentierung, also auch instrumental, ist unwahrscheinlich sehr, sehr rockig, sehr gut nach vorne losgehend. Viel mit Keyboard-Einsatz, womit man mich ja sowieso immer kriegt. Und also mein Anspieltipp dieser Woche wäre die neue Cradle of Filth. Hört sie euch mal ganz unvoreingenommen an. Also ich finde, es ist eine richtig tolle Platte geworden, die man sich sehr gut anhören kann.
Wunderbar. Caro?
Ja, ich komme dann mit was Altem. Und zwar von Dark Fortress, Tales from Eternal Dusk. Weil das, finde ich, ist ja das beste Dark Fortress-Album, was es je gab. Also für mich persönlich ist es eines der besten. Es ist, glaube ich, auch das allererste von der Band gewesen, dementsprechend auch schon ein bisschen alt. Und ja, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, außer anhören und genießen.
Es wird eigentlich immer eine sichere Wette. Auf meiner Seite, momentan komme ich nicht so viel zum Hören, beziehungsweise bin auch ein bisschen überhört durchs Schlagzeugabmischen. Aber ich habe zum Review die Ethereal Architect mit dem Album Monolith bekommen und bin doch sehr angetan. Also ich habe sie jetzt noch nicht so häufig gehört, aber habe sie reingelegt, habe sie angemacht und dachte mir, oh, das ist aber ganz schön nett. Handelt sich hierbei um Progressive Metal, aber so doch mehr der bisschen mehr Gasgebe-Art, aber ein bisschen mit recht vielen Power-Elementen. Als Vergleich, sie selbst erwähnen es nicht, aber Symphony X wäre sicherlich eine Möglichkeit. Also es ist schon sehr heaviger Proc, sagen wir es mal so. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe auch, dass in der Woche oder in zweien, wenn ich das Album dann immer noch höre, immer noch genauso angetan bin. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut von den Jungs.
Ja.
Bist markiert. Muss ich mal rein. Kannte ich noch nicht.
Ich bis davor auch nicht. Gut. Dann sind wir weit über eine Stunde heute und ich würde sagen, damit wären wir dann auch durch für heute.
Und der Sound war der Hammer, glaube ich, oder?
Warten wir es ab.
Versprechen wir nicht zu viel.
Okay.
Mein Arm ist auch schon ganz lahm.
Gut. Ich sehe dich jetzt als in so einer, kennst du diese Antennenposition? Ja, bleib so.
Ja, genau, Also ich habe momentan, seit einer Stunde meinen Arm auf der Armlehne und halte das Mikro zu mir und versuche nicht den Arm zu bewegen wegen dem blöden Kabelbruch.
Also erlösen wir mal den Maurice und wünschen allen eine schöne Woche.
Genau. Viel Spaß euch noch. Feedback immer wieder gerne gesehen an metaltalk@eternitymagazin.de. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis denn.
Bis dann.
Bis dann.
Eternity Metal Talk.